Anfang. Ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute, Nora, würde ich gern mit dir über Urlaub sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von Leonie Ries Familiencoaching und mehr erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hallo, Nora.
Hallo, Oliver.
Aufs Thema heute hat uns eine Mail gebracht von einer Hörerin und ich glaube, sie heißt Lisa und ich würde dir die gern vorlesen, okay?
Ja, klar.
Liebe Nora, ich habe letzte Woche so oft an dich und all die Warmherzigkeit, die ich durch deine Worte bisher schon mitnehmen durfte, gedacht. Wir waren von Dienstag bis Samstag mit unserem 4,5-jährigen Sohn auf Urlaub in Italien. Und schon bei der Hinfahrt hat es begonnen, dass er fürchterlich geweint und total verzweifelt war, weil er wieder nach Hause wollte. Auch dort hatte er dann täglich einen mentalen Einbruch. Wir haben natürlich alles versucht, seinen Schmerz begleitet, getröstet, viel erlaubt und gegönnt, gespielt. Und es gab auch wirklich sehr viele lustige und wunderschöne Momente. Wenn man von außen nur die gesehen hätte, kein Mensch würde glauben, welche Tiefs dazwischen passiert sind. Neurodivergenz steht im Raum, ist aber bisher nicht diagnostiziert und nicht eindeutig. Ich habe mich immer gefragt, was würde Nora Imlau tun oder sagen? Würde sie über so einen Zwiespalt sprechen? Wie viel kann man einem kleinen Kind zumuten und wie viel sich selbst? Teuren Urlaub, auf den man das ganze Jahr wartet, zur Halbzeit abbrechen und trotzdem voll bezahlen, selbst keine Erholung haben, umgekehrt, aber natürlich auch nicht glücklich sein können, wenn es das Kind nicht ist, etc., etc. Meine Frage, beziehungsweise warum ich dir das erzähle, wo in deinem Gesamtwerk, in Anführungsstrichen, finde ich Impulse zum Umgang mit so einer Herausforderung? Ich möchte diesen Urlaub irgendwie für mich verarbeiten und mit keiner kompletten Verunsicherung abschließen.
Ja, und ich habe ihr da zurückgeschrieben, in meinem Gesamtwerk finden sich zwar natürlich verschiedenste Impulse zum Bedürfnisausgleich, Balance der Bedürfnisse, Grenzen wahren und so, aber zu dieser spezifischen Situation tatsächlich noch nichts. Und das müssen wir natürlich ändern. Und da unser Podcast ja auch zum Gesamtwerk gehört, habe ich beschlossen, wir machen eine Podcast-Folge zum Thema Urlaub und zwar spezifisch auch zum Thema unterschiedliche Bedürfnisse im Urlaub. Ne? Wie gehen wir damit um, wenn wir eine Reise planen oder schon angetreten sind? Wir haben bestimmte Erwartungen, Hoffnungen, Wünsche und die lassen sich mit unserem Kind oder unseren Kindern aber nicht in der Form so erfüllen. Wie gehen wir denn damit um? Brechen wir ab? Bleiben wir dabei? Können wir irgendwie nochmal das Ruder rumreißen? So? Das ist, glaube ich, ein Thema, das sehr, sehr viele Eltern beschäftigt und darüber wollte ich eben gerne heute mit dir sprechen.
Voll gut. Also ich habe so das Gefühl gehabt, das sind zur Hälfte Urlaubsfragen und zur Hälfte nicht, weißt du, wie ich meine? Ja. Aber ist es so, ein Urlaub bringt halt vieles nochmal so ins Brennglas. Wer hat welche Rolle, wer hat welche Aufgabe, wer hat welche Erwartungen und wie geht's den Kindern denn überhaupt, wenn sie plötzlich hinten in einem Auto oder im Zug sitzen oder irgendwie eingequetscht in einem Flieger und irgendwo hinfahren, von denen man ihnen irgendwas erzählt hat, aber sie überhaupt nicht wissen, wo es eigentlich hingeht. So.
Ja, und ich merke selbst ganz stark, dass ich zu Urlaubszeiten besonders heftig mit manchen meiner eigenen Glaubenssätze konfrontiert werde und auch mit manchen Glaubenssätzen besonders kämpfe. Ja, also ich habe zum Beispiel mir in meinem Alltag ziemlich gut abgewöhnen können, meine eigenen Kinder permanent als undankbar zu empfinden. So dieses Gefühl von, ihr wisst gar nicht, wie gut ihr es habt, ne? Was man manchmal so in sich aufsteigen spürt, das konnte ich im Alltag für mich jetzt mittlerweile gut sortieren, dass ich sage, ja, na klar, ist der Alltag für meine Kinder ihr Alltag und die kommen jetzt nicht zu mir und sagen, danke, dass ich ein eigenes Kinderzimmer habe oder danke, dass ich Blockflöte lernen darf oder so, sondern das ist für die im besten Sinne normal und das soll es ja auch sein. Im Urlaub, finde ich, kommt dann nochmal so eine extra Ebene dazu, dass mir sehr, sehr bewusst ist, dass überhaupt verreisen können mit Kindern als Familie ein totales Privileg ist. Es gibt ganz viele Familien, die können nicht in Urlaub fahren. Und wenn man dann mit Kindern irgendwo hinfährt oder vielleicht sogar irgendwo hinfliegt und die Kinder mäkeln dann so rum und sagen, das Zimmer ist aber kleiner und mir schmeckt das Essen nicht und so, dann kommt bei mir ganz oft so eine ganz tiefe Empörung, hoch, wo ich manchmal das Gefühl habe, da schwingt auch noch sozusagen die Empörung gefühlt meiner Eltern und Großeltern und Urgroßeltern noch mit, die so alle sagen, also wenn wir als Kinder, weißt du, überhaupt mal sowas gehabt hätten und warum bist du so undankbar, warum weißt du dieses Privileg, dieses Glück, diesen Luxus nicht zu schätzen. Mhm. Und das ist was, womit ich immer und immer wieder in Urlauben ringe, weil ich ja rational weiß, dass ein 4-, 5-, auch 10-jähriges Kind, das halt irgendwo ist, natürlich das Recht hat, auch da Dinge gut oder blöd oder schwierig oder anstrengend oder anders als gewohnt zu finden. Und trotzdem habe ich da manchmal große Schwierigkeiten damit, das dann nicht als so einen, ja, sowas ganz Schlimmes zu lesen, so im Sinne von, oh Gott, ich habe so ein verwöhntes Balk herangezogen, das in so einem geilen Hotel sitzt und sich als erstes beschwert, dass das Bett nicht so bequem ist wie zu Hause, weißt du?
Wir hatten mal eine Unterkunft, da gab es kein WLAN. Mhm. Und das war natürlich für eins unserer Kinder.
Ja, nee, wo habt ihr mich hingeschleppt?
Ja, kenne ich gut. Hm. Ich schwank so ein bisschen, weil das eine sind für mich Ferien, also im Sinne von die Abwesenheit von Schule, Kindergarten, Kita, Betreuungsformen, wie auch immer. Und zum Teil auch dann halt Erwerbsarbeit der Erwachsenen. Also da kann es rumpeln, weil man da eh schon eine veränderte Konstellation hat. Plötzlich bist du den ganzen Tag da, plötzlich liegt sie den ganzen Tag nur rum und so weiter und so fort. Und das andere ist ja aber dieses, wir bewegen uns alle im Wesentlichen woanders hin. Mhm. Dann wird halt meistens ja alles nochmal so komprimierter. Man kann sich und will sich weniger aus dem Weg gehen und man möchte ja auch ganz unbedingt ganz viel zusammen und ganz besondere Dinge irgendwie erleben. Da entsteht dann so der Druck.
Ja, oder? Und Lisa hat ja auch noch zwei wichtige Aspekte in ihrer E-Mail benannt. Sie hat einerseits gesagt, es ist der Urlaub, auf den wir uns das ganze Jahr gefreut haben. Also es gibt oft noch mal so diesen Fokus, ne, so das wird die schönste Zeit im ganzen Jahr. Da haben wir seit Monaten drauf hingefiebert. Und das andere ist auch das der Aspekt des Geldes, ne? Also sie sagte, sollen wir diesen teuren Urlaub, für den wir auch gespart haben, jetzt quasi halb verfallen lassen, nur weil unser Kind es blöd findet? Oder nutzen wir das jetzt schon auch aus? Und diese Verquickung von einer echten finanziellen Ausgabe, die man sehr deutlich spürt auf dem Familienkonto und dieser Erwartung, dann muss es aber auch schön werden, die ist oft schon sehr stark. Und ich habe in dunklen Momenten in Urlauben, die wir als Familie gemacht haben, teilweise irgendwo gesessen und gedacht, super, dieser Tag kostet uns jetzt 300 Euro. Und es bringt uns exakt nichts an Freude, so ungefähr. Weißt du, also wenn ich dann praktisch ausgerechnet habe, was kostet jetzt das Ferienhaus an dem Tag? Und es ist eine total blöde Art und Weise, auf einen schwierigen Tag zu blicken, weil da kann nichts Gutes draus erwachsen. Und man kann ja auch nicht dem Kind zum Vorwurf machen, dass es in einem teuren Urlaub trotzdem Gefühle hat. Ja? Aber ich finde das manchmal nicht ganz leicht, ja, aus dieser Spirale rauszukommen, zu denken, wenn wir für was viel Geld in die Hand genommen haben, dann muss es irgendwie auch besonders gut sein. Und dann müssen sich auch alle besonders zusammenreißen, dass es besonders schön wird, weil wir haben schließlich hart arbeiten müssen dafür, dass wir das jetzt hier machen können, so, weißt du?
Ich verstehe es. Ich kenne es nicht. Ich hoffe, es klingt jetzt nicht so privilegiert, wie es nicht gemeint ist, sondern wenn ich so einen dunklen Moment in einem Urlaub gehabt haben hätte sollen, dann lautet der Gedanke eher, oh, ich will eigentlich nur nach Hause. Mm. Und dann habe ich mich schon dann gefragt, krass, all the way nach was weiß ich wo. Und wieso sitze ich jetzt hier eigentlich und wäre jetzt eigentlich gerne lieber zu Hause, weil es irgendwie nervig, anstrengend, was auch immer ist.
Ja.
Aber das Spezifische, dass ich dann auch noch ausrechne, dass...
Was kostet mich jetzt dieser Nicht-Spaß?
Diese Nerven, dass ich für diese Nerven auch noch bezahlen muss, die ich verliere. Nee, das habe ich tatsächlich nicht.
Mehr. Das ist sehr gesund.
Ich erlaube auch inzwischen so Abbrechen. Also es ist schon so, dass wir immer wieder mal zum Beispiel einen Tag früher nach Hause fahren. Also oder sowas. Also dieses, das müssen wir jetzt abwohnen und aussitzen und wir müssen um 14 Uhr da sein, weil ab da haben wir die Ferienwohnung oder so. Von sowas kann ich mich noch relativ gut freimachen.
Ja, das ist gut. Aber ne, dieses Thema, was legen wir oft für Erwartungen auf Urlaub mit Kindern, das ist ja ein großes und ich selber tappe da immer wieder in diese Falle, ja, mir so eine gewisse unrealistische Idylle dann vorzustellen. Weißt du, man guckt sich dann irgendwie eine Ferienunterkunft an im Internet oder irgendwas und dann sieht man da so irgendwelche tollen Strände oder Pools oder Berge oder egal was. Und dann stelle ich mir so vor, wie da praktisch dann alle total glücklich sind. Also in meinem Kopf entsteht dann so ein Film von so einem, oh, das ist total toll. Und dann ist es manchmal schwer, wenn dann die Wirklichkeit eben nicht mit diesem ausgemalten Bild sozusagen mithalten kann. Ich habe irgendwo mal den Satz gelesen und ich kann dir leider nicht mehr sagen, wo oder von wem. Da hat irgendjemand mal einfach formuliert und hat gesagt, Urlaub mit kleinen Kindern ist Alltag am anderen Ort. Und darauf musst du dich sozusagen einstellen. Du wirst auch, wenn du im Urlaub bist, viel Care-Arbeit leisten. Ne? Du wirst wickeln und füttern und Emotionen begleiten und dies und das. Und dein Kind wird halt auch klein sein an einem dollen Strand oder in einem coolen Hotel oder in einer schönen Ferienwohnung oder in den Bergen oder sonst wo. Und dieses Bild, was manche vielleicht auch noch so von sich selbst haben aus der Vorkinderzeit, so im Urlaub will ich einfach nur entspannen. Das ist oft einfach nicht realistisch, wenn man mit einem kleinen Kind oder mit mehreren kleinen Kindern verreist, weil das, was uns im Alltag ja auch oft einfach anstrengt, diese niemals endende Verantwortung, dieses niemals endende Koregulieren, ne, das nehmen wir ja mit. Egal wohin. Und manches davon wird an anderem Ort sogar herausfordernder, ne? Weil bestimmte Routinen, die wir in unserem eigenen Umfeld uns so zugelegt haben, dann eben so nicht exakt übertragbar sind. Und dann kommt es sehr drauf an. Es gibt ja auch Kinder, die sind sehr freudig dabei, neue Dinge auszuprobieren. Die mögen das, einfach mal was Neues zu entdecken, ne? Und andere Orte zu kennenzulernen und sind da so ganz also deren Leidenschaft kann man so entfachen für so einen anderen Ort. Und es gibt aber auch Kinder, die sind sehr, sehr starke Routinetiere. So, die mögen eigentlich am liebsten, dass alles so ist, wie es immer war. Und dann versetzt man die an irgendeinen tollen Ort in Urlaub und die heulen die ganze Zeit gefühlt einfach ihrer Wohnung und ihrer Kita und ihrem vertrauten Spielplatz hinterher. Und ich habe da wirklich schon so oft mit Eltern drüber gesprochen. Ich habe mal mit einer Mutter mich unterhalten, die so frustriert war, die mit ihren Kindern in Urlaub nach Italien gefahren ist und ihnen gesagt hat, in Italien gibt's das beste Eis der Welt. Und dann haben die Kinder da Eis gegessen und haben gesagt, sie vermissen ihr Lieblingseis in Deutschland aus dem Rewe, weißt du so, und konnten das überhaupt nicht wertschätzen, sozusagen das tolle Gelato. Und so ist das manchmal mit Kindern, die blicken anders auch oft auf solche Veränderungen. Und ich glaube, oft ist eine große Gefahr, dass wir, wenn wir erschöpft und ausgebrannt sind, im Alltag mit Kindern denken, wir brauchen mal Urlaub, da können wir uns erholen. Und dann fahren wir in Urlaub und wir können uns aber nicht erholen, weil ganz viel von dem, was anstrengend ist, in unserem Alltag halt mitkommt in Urlaub. Und manche Dinge sogar herausfordernder werden, wenn wir nicht im vertrauten Umfeld sind.
Dazu fallen mir zwei Sachen ein. Das eine ist das Kind und das andere sind die Erwachsenen. Ja. Also beim Kind denke ich, dass es tatsächlich, wenn ich dich richtig verstehe, einfach große Unterschiede gibt, wie viel Veränderung kann so ein Kind ertragen oder ja, findet es gut oder will das haben und wie viel Routine will das haben. Die Routine wird schwieriger, weil also plötzlich wickelst du halt auf einem Fußboden irgendwo in einer Ferienwohnung oder du es gibt kein WLAN oder du hast halt, bist halt in irgendwas eingeschränkt, was das Kind aber halt ganz gerne in seinen Routinen so hat.
Ja.
Und das andere ist, was bei dir anklang, weil du jetzt sowas sagtest, wie wir wollen jetzt uns im Urlaub mal richtig entspannen. Da dachte ich, dass mir irgendwann auffiel, dass ich vermutlich aus der Kindheit oder aus meinem junge Erwachsenensein bestimmte Bilder von Urlaub habe, die aber nicht bei jedem gleich sind. Das merkt man dann, wenn man eine Partnerperson bekommt und mit der zusammen in Urlaub fährt und dann plötzlich merkt, ach, das ist für dich Urlaub. Echt? Ja, so.
Ja.
Und ich stelle jetzt mal die wilde These auf und frage dich, kann es einfach sein, dass das einfach auch so ein Punkt ist, wo ein Paar sich nicht mehr auf einen Kompromiss verhandeln kann, wenn es ein Kind hat. Oder vielleicht muss es ja kein Paar sein, aber sozusagen zwei Erwachsene betreuen ein Kind, in welcher Konstellation auch immer. Und einer hat die Vorstellungen, in einem Urlaub verbringt man ganz dolle viel Zeit zusammen, ja, und macht irgendwie schöne Dinge. Und es ist irgendwie holy moly und gemütlich. Und die andere Person sagt, ich bin hier in, sag ein Land, Italien, und ich will jetzt die ganze Renaissance, die es hier gibt, die will ich jetzt sehen. Mhm. Verstehst du?
Ja.
Schnucki, wir sehen uns heute Abend, aber zwischen der Renaissance und mir stehst nur du. Ja. Und das kann man, solange man kein Kind hat oder auch keinen Hund oder so, kann man das noch ganz gut verhandeln. Und dann aber kommt das Kind quasi da in die Mitte und nicht nur, dass es eigene Bedürfnisse hat, das beste Eis oder WLAN, es zwingt euch ja schon dazu, einen neuen Urlaubspakt zu schließen. Frage.
Ja, nee, das ist absolut so. Also es gibt ja ganz viele Paare, die entweder sehr kompatible Urlaubsvorstellungen haben, ne? Also man kennt ja auch so Paare, die so, beide sind so voll die Outdoor-Typen und die machen dann in jedem Urlaub irgendwie eine tolle Bergwanderung oder so. Aber es gibt auch viele, die dann eben solche Kompromisse miteinander machen im Sinne von, wir fahren da und da hin und ich mach dann mal dies und du machst das und dann treffen wir uns wieder und so. Und das ist natürlich, wenn ein Kind oder mehrere Kinder im Mix sind, nochmal schwieriger. Und gerade wenn im Alltag zum Beispiel, und das ist ja in vielen Familien so, eine Person sehr viel mehr mit den Kindern macht als die andere Person, ist es halt auch oft so, dass dann quasi man gemeinsam in Urlaub fährt und ein Elternteil ist noch so in diesem Modus, ich mache quasi Urlaub wie immer, und ein Elternteil ist so in diesem Versorger, Kümmer, das können wir doch jetzt alles nicht mehr machen Modus. Und dann entstehen dann natürlich schnell auch Konflikte und auch schnell wirklich Verletzungen, wenn dann eben Paare nicht gemeinsam sagen, okay, wie wollen wir es jetzt machen, dass es für uns beide auch entspannend ist. Es passiert sehr, sehr häufig, das kriege ich von ganz, ganz vielen Müttern erzählt, dass quasi dann auch sie, die sowieso im Alltag auch schon das Gros der Care-Arbeit übernehmen, eben auch im Urlaub quasi automatisch die Care-Arbeit übernehmen und dass dann teilweise wirklich Väter sagen, also ich gehe jetzt auf meine Radtour, ja. Wenn du meinst, es ist für die Kinder zu stressig, dann sehen wir uns heute Abend wieder. So. Und das ist dann natürlich auch für viele eine sehr große Verletzung, weil das dann natürlich nicht das Bild von Familienurlaub als jedem soll es gut gehen, alle sollen sich entspannen können, erfüllt. Ich kann sagen, ganz konkret bei uns als Paar, dadurch, dass wir ja sehr jung Eltern geworden sind, war es wirklich so, dass mein Mann und ich gar nicht besonders viel Urlaubserfahrung ohne Kind hatten. Also wir waren schon ein paar Mal als Studierende so miteinander verreist und haben so ein bisschen für uns versucht zu explorieren, ne, was macht uns Spaß und worauf haben wir Lust. Und jeder hat, wie du so sagst, seine eigene Sozialisation so mitgebracht. Aber wir hatten vielleicht 3-4 gemeinsame Urlaube gemacht, bevor wir das erste Mal mit Kind verreist sind. Also da hatten wir jetzt keine ganz lange gewachsene Tradition und auch noch nicht so eine innere Klarheit, wo wir eigentlich selber hinwollen, sondern wir waren wirklich noch so an diesem, am Suchen. Ich erinnere mich noch dran, ich habe ja für die Zeitschrift Eltern ganz viel geschrieben, als meine großen Kinder klein waren, und damals gab es noch sehr große Reisereportagen in nahezu jedem Heft. Aha. Und das war durchaus was Attraktives, ne, als Journalistin oder Journalist so eine Pressereise machen zu dürfen. Und wir hatten damals als Familie nicht besonders viel Geld. Insofern war das dann schon was, wo ich dachte, oh, das wäre ja eine coole Möglichkeit, mal in Urlaub zu kommen, so eine Pressereise zu machen. Und dann habe ich mit der Reiseredakteurin gesprochen und sagte, ja, könnte ich mich da mal bewerben, dass wir mal so eine Pressereise machen dürfen. Und dann fragte die mich, was für Urlaubstypen seid ihr denn so? Also, wollt ihr ein Familienhotel mit Kinderbetreuung? Wollt ihr eine Eselwanderung auf Korsika machen? Wollt ihr eher so weit weg? Oder seid ihr eher so die nah dran Urlauber? Seid ihr Wegflieger oder seid ihr Wohnwagencamper? Und ich war so völlig überfordert mit dieser Fülle an Fragen und war so mit meinem Mann am Abend im Gespräch und sagte so, ich weiß gar nicht, was wir sind. Also sie hat hier ganz viele Sachen genannt, wie Familien sein können. Wir waren mit unseren Kindern noch nie im Urlaub. Keine Ahnung, ob wir eher so oder so sind. Ich dachte einfach, wir machen mal Urlaub so. Weißt du? Also ich war so total verloren. Und das hat wirklich eine ganze Zeit gebraucht, bis ich dann auch durch verschiedene Reisen für mich nach und nach so verstanden habe, das funktioniert für uns als Familie. Wenn du mich jetzt heute fragen würdest, was für eine Familie seid ihr, ja, in Bezug auf Urlaub, könnte ich dir ein paar Sachen sagen. Aber am Anfang dachte ich so, naja, ich mache das ja auch alles hier zum ersten Mal, weiß ich doch nicht, was für uns funktioniert.
Also wir sind da auch durch so ein paar, sagen wir mal, Findungsphasen durchgerutscht. Und Wir hätten uns da schon ein paar Dinge, glaube ich, sparen können, wenn wir vorher uns da besser ausgetauscht hätten oder wenn wir vorher einfach mal darüber nachgedacht hätten, was das bedeutet. Also wir hatten, glaube ich, beide bestimmte Bilder, wie man so Urlaub macht. Wir haben die dann so weitergemacht und dann gibt's ja so Klassiker wie mit anderen Familien Urlaub machen. Ist das eine gute Idee oder nicht? Ist da jeder kompatibel zu oder nicht? Dann gibt's ja dieses an einem Ort oder alle 3 Tage weiter. Das mussten wir auch erst lernen, dass beide Konzepte Vor- und Nachteile haben. Und dann hatten wir irgendwann mal einen Urlaub, da kamen dann äußere Faktoren dazu, dass es Hitzewelle gab, obwohl es eigentlich Pfingsten war. Also so ein Wetter wie jetzt, nur halt noch ein paar Wochen früher. Und wir dann quasi eingesperrt waren im Ferienhaus mit den Kindern. Und das eskalierte dann so ein bisschen. Und danach haben wir dann uns einfach mal hingesetzt und gesagt, was so den Alten, was brauche ich, was brauchst du? Was ist für dich gut in einem Urlaub? Und seitdem wissen wir, was gut ist in einem Urlaub. Wenn du mich jetzt fragtest, könnte ich dir da schon was sagen, aber da kommt nicht viel bei. Also das ist einfach, für uns ist dann zum Beispiel klar, gut ist es, dass man sich vor Ort einfach bewegen, sprich auch ein bisschen aufteilen kann. Und nicht so ein, alle müssen mit, weil hier kann man nicht einen Teil der Familie zurücklassen oder man braucht immer ein Auto oder ein Fahrrad oder irgendwas, sondern dass man halt einfach mal sich gleich vor Ort bewegen kann.
Sowas, ja. Also für mich gab es auch so viele Learnings. Ich war zum Beispiel so, ne, aus meiner eigenen Kindheit gewohnt. Mein Vater hatte das oft zu uns gesagt, sowas wie, also wie schön die Unterkunft ist, ist eher zweitrangig. Wir wollen ja eh viel unterwegs sein und einfach viel sehen. Wir brauchen vor allem einen Ort zum Schlafen. Wir hatten zwischenzeitlich als Kinder im Urlaub auch manchmal richtig dolle Unterkünfte und ganz, ganz schöne Ferienhäuser. Aber so das Grundprinzip war oft eher so dieses, solange alle ein Bett haben und einen Tisch, sind wir versorgt, weil wir wollen ja nicht in der Ferienwohnung rumhängen. Wir wollen ja rausgehen und was erleben und uns die Renaissance angucken oder so. Ja. Und das war zum Beispiel was ich unseren allerersten Urlaub mit unserem ersten Kind sehr stark mitgenommen hatte. Also da war ich sehr geprägt noch so von den Urlauben meiner eigenen Kindheit und da sind mein Mann und ich, da war ich schwanger mit unserem zweiten Kind, relativ hochschwanger schon, mit unserem ersten Kind nach Barcelona geflogen, weil ich dachte, Städtereise, Gaudi, La Sagrada Familia, ist doch super, mit einem 2-jährigen Kind und schwanger in der Hitze. So. Und dann klingt, haben wir so eine super...
Klingt interessant, ja.
What could possibly go wrong? Und dann haben wir so eine ganz, ganz kleine Mini-Wohnung, das war eigentlich gar keine Wohnung, das war nur so ein Zimmer, gebucht, weil ich dachte, wir sind ja eh nur zum Schlafen da. Und dann haben wir zum Beispiel gemerkt, dass im Urlaub für uns das dann teilweise echt herausfordernd war, weil ich eben mich mehrmals am Tag auch einfach hinlegen musste, um irgendwie durch diese Tage zu kommen und unser 2-jähriges Kind musste noch Mittagsschlaf machen und so. Und dann wäre es manchmal praktisch gewesen, wenn da das 2-jährige Kind schläft, dass man noch ein zweites Zimmer gehabt hätte, wo man sich hätte aufhalten können während dieses Mittagsschlafs, hatten wir aber nicht. So, wir hatten trotzdem total die schöne Woche und ich blicke da gerne drauf zurück und ich gucke mir immer noch gern diese Fotos davon an, aber ich gucke da auch so ein bisschen drauf und guck so auf mein 26-jähriges Ich oder 25-jähriges Ich und denk so, oh Süße, du hattest keine Ahnung, du bist einfach mal losgestapft, als wärst du halt selber noch ein Kind so ein bisschen und hast so viele Dinge nicht bedacht. Und ich find's trotzdem total cool, dass wir diesen Urlaub so gemacht haben. Aber ich habe danach dann gemerkt, okay, ich habe so ein paar Bilder, Glaubenssätze, Ideen irgendwie lose im Kopf und mein Mann halt auch. Wir müssen die mal sortieren und auch gucken, was zu uns und unserer Familie und unseren Bedürfnissen passt. Und manche Dinge müssen wir quasi updaten. Und für mich ist es mittlerweile zum Beispiel so, dass ich weiß, für uns ist die Qualität, die Größe einer Unterkunft im Urlaub total wichtig. Wir sind so eine Familie, wir sind total gerne zusammen, aber wir sind ja auch recht viele Leute. Und da ist es auch total wichtig, dass man sich zurückziehen kann. Und wir brauchen eine Unterkunft mit Rückzugsmöglichkeiten, wo auch Geschwister sich mal voreinander zurückziehen kann. Also sowas wie ein Schlafsaal mit ganz vielen Betten, ja, das reicht für uns nicht, sondern wir brauchen Wände und wir brauchen Türen. Und wir brauchen eine Unterkunft, wo, wenn es einen Tag lang regnet oder eine Hitzewelle kommt, ne, man dann auch nicht so wie die Sardinen in der Dose irgendwo einfach nur sitzt und nichts tun kann, sondern wo man sich auch wohlfühlen kann an dem Ort, wo man ist. Und das war ein wichtiges Learning für mich. Und gleichzeitig ist es dann natürlich immer diese Abwägungssache, welche Unterkünfte an welchem Ort kann man sich leisten, welche Kompromisse geht man dann auch ein, sagt man dann lieber die kleinere Wohnung, aber direkt am Meer oder lieber ein bisschen mehr Abstand, aber dafür eine größere, ne? Da muss man ja dann immer so aushandeln, aber das war zum Beispiel was, was ich in den letzten Jahren sehr stark gemerkt habe, die Qualität einer Unterkunft, und mit Qualität meine ich jetzt nicht Luxussegment, sondern einfach, wie ist die geschnitten, wie funktioniert die für unsere Bedürfnisse, spielt eine unglaublich große Rolle für uns und unser Urlaubsgefühl. Allein so eine banale Tatsache, ob du einen Balkon oder eine Terrasse oder irgendwas hast, wo du auch mal draußen sitzen kannst oder ob du quasi, weißt du, so gefangen bist in so einem Ort ohne Draußensitzmöglichkeit, das kann... Wenn du Kinder hast und du bringst die abends ins Bett und du kannst dann ja nicht mehr in dem Sinne ausgehen, ja, einen riesen Unterschied machen. Ob du sagst, jetzt können wir uns noch auf den Balkon setzen und ein bisschen an der frischen Luft sein oder ob du dann quasi gefangen bist, sag ich mal, so ein bisschen in so einem Apartment-Komplex und von der schönen Umgebung gar nichts mehr mitbekommst.
Voll, und ich muss da immer dran denken, dann der Klassiker ist ja so die Ausklapp-Couch, die dann oft so in der Küche ist oder so. Und da liegt dann der Teenager drauf.
Genau.
Und der kriegt dann aber sozusagen eins auf die Mütze, wenn er halt in der Früh da immer noch mitten in der Küche liegt. Ja. Weißt du, dafür kann er ja aber oder sie 0,0 dafür, sondern einfach nur beengte quasi Verhältnisse.
Ja, stimmt schon. Ja. Ja. Ich wurde neulich gefragt von einer Freundin, wie wir das hinbekommen haben, dass unsere großen Kinder, die ja große Teenager sind, unsere älteste Tochter ist ja auch schon ausgezogen, noch mit uns in Urlaub fahren, was da unser Trick wäre. Und ich glaube nicht, dass es da einen Trick in dem Sinne gibt, aber was definitiv natürlich ein Faktor ist, ist, diese beiden jungen Menschen wünschen sich, wenn wir miteinander verreisen, ein Zimmer für sich allein, also jeweils für sich allein, nicht die Teenies zusammen, sondern jeder ein eigenes Zimmer. Und das ist, wenn man dann auch noch mehr Kinder hat, in so einem Ferienhaus oder so einer Ferienwohnung nicht unbedingt so leicht zu bewerkstelligen. Also so bei den Standardschnitten, ja, so Elternschlafzimmer, Kinderschlafzimmer, Wohnküche sind wir dann halt auch raus. Und gleichzeitig ist es so, dass ich das so gut verstehen kann, dieses Bedürfnis auch nach Privatsphäre, auch nach Rückzug im Urlaub, dass wir das eben für uns quasi, ja, sozusagen eingepreist haben, zu sagen, nur so geht's. Also andere Wohnungen oder Häuser kommen dann einfach für uns nicht in Betracht, egal wie toll die vielleicht anderweitig wären. Ne? Wenn wir wollen, dass wir es da alle miteinander gut haben, muss es genug Schlafzimmer geben.
Ich war neulich auf einer Party und hatte da die Gelegenheit, mit drei Eltern zu sprechen, die jeweils ein Kind in dem Alter haben wie unser älteres Kind. Und dann konnte ich so eine Mini-Umfrage machen so zum Thema Urlaub mit Teenagern oder nicht. Und das war so witzig, weil die eine, da war es so, irgendjemand ist spanisch in der Familie und da gibt es so dieses ganz klar gesetzte, wir fahren immer in den großen Ferien halt nach Spanien, um dort halt die Verwandtschaft treffen zu können. Und selbstverständlich müssen da so, wir fahren quasi zur Familie. Das ist ja ein Konzept, das einfach auch nur ein Teil der Familien überhaupt hat. Aber bei denen war das relativ klar, dass der Urlaub auch ziemlich gesetzt ist. Teenager-Kind muss da irgendwie auch mit. Die zweiten hatten so einen, wir machen so einen klassischen so Action-Urlaub und da teilen wir uns so ein bisschen auf und klar kommen die mit. Und die dritte, die sagte, ich will überhaupt nicht mehr, dass der mitkommt. Und dann waren wir alle so, und dann sagt sie, nee, das nervt sie. Und sie war wieder so ein bisschen so die Renaissance-Fraktion. Wenn sie irgendwo hinfährt, dann will sie alles Mögliche erleben. Und dann will sie sich quasi um sich kümmern. Und sie ist dann total froh, wenn der Teenager zu Hause bleibt. Und die macht es mit dem so. Also die gibt ihm ein Urlaubsbudget, als ob er mitkommen würde. Legt sie ihm sozusagen in München auf den
Zahlt ihn aus sozusagen, ja.
Das klingt jetzt wertender, als es gemeint ist. Sondern sie kann sozusagen, konnte ganz klar auch sagen, ich will eigentlich auch gar nicht, dass der mitkommt. Und das war so spannend, weil das sozusagen alle Kinder waren gleich alt und die Situation halt, aber da merkte ich schon so, was es für eine ganze Bandbreite gibt. Ja, ja. Und da sind ja noch gar nicht die von dir erwähnten drin, die sagen, du ist nicht drin. Also Geld ist nicht da oder wir müssen Angehörige pflegen oder wir haben einfach Bedürfnisse in der Familie, die so anders sind, dass Urlaub überhaupt keine Rolle spielen kann. Ja. Sondern nur innerhalb von denen, die fahren können, war das schon so ein völliges, okay, das ist für euch Urlaub. Ach, das ist für dich Urlaub. Ja. Wow.
Ja, spannend. Ja. Guck, das merke ich zum Beispiel, wenn ich das so höre. Ich kann mir das vorstellen, dass das für viele Familien auch sehr befreiend sein kann, zu sagen, wir müssen nicht miteinander in Urlaub fahren. Ne? Gerade so mit Teenagern, du darfst doch einfach zu Hause bleiben, kriegst ein großzügiges Budget, mach was mit deinen Freunden oder wie auch immer, ich mach was für mich. Und ich merke gleichzeitig, wenn ich sozusagen, weißt du, mich selbst vorstelle, so mit 15 oder 16, wenn man mir da gesagt hätte, ich will dich eigentlich gar nicht dabei haben, das hätte mich total verletzt. So. Also das hätte ich ganz schlimm gefunden. Und
Entschuldigung, aber das hat sie mir gesagt. Sie hat es, glaube ich, ihrem Kind nicht gesagt.
Ja, ja.
Sie hat nur einfach, sie hat halt nur für einen weniger gebucht. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ja. Ja, spannend. Ja. Ich glaube, der größte Glaubenssatz, und da muss ich auch gerade so ein bisschen an das denken, was Lisa uns geschrieben hat, mit dem ich zu kämpfen hatte, als Mutter in Bezug auf Urlaube ist, dass ich sehr lange so dachte, in so einem Urlaub muss man so ein bisschen fair schauen, dass alle zu ihrem Recht kommen, die Großen und die Kleinen. Und dann habe ich sehr oft in so Kompromissen gedacht, so ein bisschen ähnlich, wie du das vorhin beschrieben hast, bei Paaren ohne Kinder, dass man entweder sich irgendwie aufteilt oder dass man sagt, wir machen erst das eine und dann das andere. Also ich hatte da so ein bisschen so ein Bild, dass man doch so einem 6-jährigen Kind sagen kann, okay, du hast Bock auf Pool, ich hab Bock auf Florenz in allen Facetten, dann machen wir doch erst das eine und danach das andere. Und dann wünschst du dir einen Tag was und einen Tag wünsch ich mir was oder wir machen so halbe Tage. Aber irgendwie so diese Idee, dass man da in so ein, weißt du, in so ein Kompromiss-Aushandeln-Ding reinkommen kann. Und das, ich hab schon sehr stark dieses Bild gehabt, man kann einem Kind doch auch, also nicht einem 2-Jährigen, ja, aber ein bisschen einem größeren Kind, so Grundschulalter aufwärts oder so, auch erklären, das ist mir wichtig und das Kind kann sich dann ein bisschen zusammenreißen und so Sachen mitmachen, die die Eltern halt gut finden und dann kriegt es aber als Ausgleich auch ein paar schöne Sachen, so ein Eis oder Baden im Pool oder so. Und als ich ein Kind war, habe ich das Gefühl gehabt, dass unsere Urlaube als Familie, ne, wir waren so 4 Personen, oft nach so einem Prinzip schon auch funktioniert haben. Also, dass so es praktisch schon ein von Erwachsenen bestimmtes Programm gab, im Sinne von, wir gucken heute diese Stadt an und morgen diese Stadt und dann gehen wir in dieses Museum und dann gehen wir nochmal hier durch die Altstadt oder so. Und dann war aber immer auch nochmal irgendwas gedacht im Sinne von, und das ist dann noch was Nettes für euch oder ihr dürft euch auch nochmal was wünschen oder wenn ihr nochmal an den Pool wollt oder ans Meer wollt oder irgendwas, dann preisen wir das auch mit ein. So, dafür ist auch Raum. Mhm. Aber es war immer klar, es muss irgendwie allen gut gehen und es kann nicht sein, dass die Kinder quasi den Urlaub in Anführungszeichen dominieren. Ja? Also es wäre jetzt nicht eine Option gewesen zu sagen, wir Kinder wollen einfach jeden Tag ans Meer und dann geht man halt auch jeden Tag nur ans Meer und guckt halt gar keine dolle Stadt an oder sowas. Und ich fand das auch, also wenn ich da so, ne, mich selber erinnere an meine Kindheit, sozusagen einleuchtend und irgendwie logisch. Ich erinnere mich dran, dass ich so mit 10, 11, 12 dachte, ja, auf manche Sachen habe ich vielleicht persönlich nicht so Bock, aber das ist ja schon auch irgendwie eine Frage von Gerechtigkeit, dass jetzt nicht nur wir Kinder sagen können, was uns wichtig ist. Und ich konnte da auch dann die Impulskontrolle aufbringen und diesen Bedürfnisaufschub leisten, um in so einer Weise Urlaub zu machen. Und meine eigenen Kinder.
Du hast da nie gemeutert.
Wie bitte?
Echt? Wow. Und du hast da nie gemeutert?
Nee.
Okay, cool.
Und unsere eigenen.
Auch nicht so irgendwie mit deinem Geschwister verbündet oder irgendwie so oder sowas? Okay.
Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Also, ich müsste jetzt meine Eltern nochmal fragen. Oder. Aber also,
ja, ist halt
ich
so.
Habe
okay.
in Erinnerung, dass wir da ziemlich klaglos das alles auch so dann mitgemacht haben und dass es sich irgendwie in sich auch stimmig angefühlt hat. Ich kann es nicht besser beschreiben. Und das war so mein Bild. Und dann haben wir eben selber Kinder bekommen und die sind älter geworden und so weiter. Und wir haben ja Kinder, bei denen auch eine verschiedene Neurodivergenz eine Rolle spielen. Jedenfalls Impulskontrolle, Bedürfnisaufschub, sich zurücknehmen, große Gefühle nicht die ganz große Bühne bieten, sondern auch manchmal so ein bisschen die eher so mit sich abmachen. Das ist hier nicht so die verbreitetste Stärke in der jungen Generation. Und das ist überhaupt nicht schlimm, aber das führt dann natürlich dazu, dass teilweise es so Mismatches gab, ne? Dass ich so dachte, okay, ich sag jetzt den Kindern, so wie ich das aus meiner Kindheit in Erinnerung habe, wir gehen jetzt in dieses Museum. Und da will ich sein. Und dann nach 4, 5, 6 Stunden kriegt ihr aber auch ein Eis. Deal. So. Und dann habe ich gemerkt, selbst wenn meine Kinder das ehrlich wollen und wirklich reinen Herzens versprechen, ja, ja, wir machen das mit, die packen das nicht. Die sind nicht in der Lage, sich so lange so zurückzunehmen und ihre Bedürfnisse so zurückzustellen und sich so in Anführungszeichen zusammenzureißen, wie das ein solcher Urlaub erfordern würde. Und ohne da jetzt in die tiefsten Details gehen zu wollen, war für meinen Mann und mich vor einigen Jahren der Game Changer, dass wir gesagt haben, ganz ehrlich, wir richten unsere Urlaube nach den Bedürfnissen unserer Kinder aus. Und zwar mehr oder weniger zu 100%. Denn das ist die einzige Art und Weise, wie wir auch in die Entspannung kommen können. Weil wenn wir einen Urlaub machen, der unseren Kindern Spaß macht und der ihnen entspricht und der ihnen gut tut, dann geht's uns auch gut, weil einfach insgesamt die Stimmung gut ist. Und kein Museum und keine dolle Altstadt und kein irgendwas kann mir so viel Entspannungsgefühl geben, wie meinetwegen 2 Wochen in Folge jeden Tag an den Strand zu gehen. Und da sind unsere Kinder glücklich und wir sind es dann auch. Und wir sind schon sehr stark dann davon weggekommen, zu versuchen, noch irgendwelche eigenen, ich sag mal so ein bisschen erwachsenen Urlaubssachen in unseren Familienurlaub reinzunehmen, sondern sagen wirklich, wenn wir mit unseren Kindern verreisen, ist das ein Urlaub, der sich vollkommen an den Bedürfnissen der Kindern orientiert. Und wenn wir es irgendwie schaffen, da noch so ein bisschen unsere eigenen Wünsche und Sachen so, ne, weißt du, noch mit reinzunehmen, ist es natürlich super. Wir opfern uns da nicht irgendwie auf oder machen Sachen, die wir total blöd finden. Aber die oberste Prämisse ist, es muss den Kindern gut gehen. Wir zwingen die zu nichts und wir erwarten von denen auch wenig an Bedürfnisaufschub, weil wir wissen, dass es am Ende uns allen den Tag verhagelt. Und wenn wir dann wirklich mal was nur für uns machen wollen, dann machen wir eher mal so ein Wochenende, wo wir sagen, wisst ihr was, Kinder, habt ihr Lust, mal wieder bei den Großeltern zu übernachten? Und dann fliegen wir allein für 2 Tage in irgendeine Stadt und laufen 20.000 Schritte am Tag und gucken uns 3 Museen an oder so. Und dann kommen wir wieder nach Hause und sind wir mit den Kindern zusammen. Aber wir versuchen das nicht mehr aktuell quasi unter einen Hut zu kriegen in einem Urlaub. Mhm.
Ja, ist sicher ein Ansatz, weil man quasi auch nicht so sozusagen so Verantwortungen hin und her schiebt. Weißt du, die Stimmung im Bus kippt und dann kann man sich ja auch unter den Eltern immer oft prima noch so ein bisschen so ein, jetzt kümmer du dich doch mal, dass meine Bedürfnisse erfüllt werden und so, verstehe. Aber das, liebe Nora, löst noch nicht das Problem, das Lisa auch hat anklingen lassen.
Ja.
Ich will nach Hause.
Ja.
Also weil,
das stimmt.
Ich verstehe natürlich, dass die Trefferquote höher wäre, setzte man dein Konzept um, dass das Kind vielleicht happy ist. Ja? Hm. Aber selbst bei allem besten Willen, du fragst dein Kind vorher, was wollen wir machen? Ja, ich will in die Natur, ich will, okay. Und dann bist du irgendwo in der Natur und dann sagt das Kind am Dienstag, ich will nach Hause. Ich vermisse meine Spielsachen, ich habe ja dann überhaupt keine Zeit mehr für mich, bevor die Schule losgeht, was auch immer, ja. Oder hier war es, das Kind war ja jünger, das konnte, glaube ich, gar nicht so ganz klar sagen, was jetzt der Kompromiss war, den es eingehen hätte wollen. Du weißt, worauf ich raus will, dann hilft ja auch euer Konzept nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ihr kommt vielleicht ein paar Tage länger, aber Lisas Kind wollte doch einfach nach Hause.
Ja. Hattet ihr so eine Situation schon mal? Also, dass ein Kind einfach sagte, ich will jetzt heim?
Ja. Unsere Urlaube haben sich zum Teil verändert durch die Forderungen und Wünsche unserer Kinder, auf jeden Fall. Mhm. Bei uns ist mal eine Romreise furchtbar schief gegangen. Die war vorher abgesprochen mit dem Kind, das sich so sehr interessiert für alte Sachen. So. Und dann hat das Kind aber gedacht, wir fahren am Sonntag und dabei fuhren wir schon am Samstag mit dem Zug los. Mhm. Und dann hat das Kind gesagt, wie? Nee, heute schon? Nee. Ja. Mhm. Und dann saß es die ganze Zeit in Rom und hat verkündet, blödes Rom. Und zu jeder passenden und unpassenden Gelegenheit, ja. Und dann hockst du halt schon in Rom und hast diese Wohnung und also, ja, kannst ja nicht einfach schnell heimfahren. Das war dann schwierig.
Ja.
Also, das ist jetzt noch nicht die Antwort auf die Frage, was man dann tut. Also, in dem Fall Also so viel Eis kannst du gar nicht kaufen, wenn jemand nicht will.
Ja. Nee, und das ist ja auch, also du willst ja auch nicht, das ist zumindest bei uns so ein Ding, wenn ein Kind dann gerade wirklich schlecht gelaunt ist, dann ist es auch wirklich schwierig, sich quasi zum Ziel zu setzen, zu sagen, ich tue jetzt alles, um dieses Kind aufzumuntern und ich kaufe noch ein Eis und noch, also dann wird man irgendwann auch, dann kommt man auch in so eine komische Dynamik, dass man wie so ein Bittsteller wird dem Kind gegenüber und sagt, bitte, bitte, sei doch gut gelaunt, wenn ich dir jetzt noch dieses Ding kaufe und dieses und wenn wir jetzt noch in dieses, dann, und dann tappelt man sich da so ab und das vergiftet auch die Stimmung. Also wir hatten solche, ich will nach Hause Situationen auch schon. Und zwar haben wir ein Kind, das einfach, egal wo wir sind, immer wieder viel mit Heimweh zu tun hat. Also auch an wirklich vertrauten Orten, also auch wenn wir eben bei Großeltern zu Besuch sind, wo wir schon 1000 Mal übernachtet haben oder so. Dieses Kind ist einfach sehr gern daheim, vor allem zum Schlafen.
Ja.
Und insofern ist das, wenn wir egal welche Art von Urlaub planen, immer eingepreist, dass das passieren wird, wenn wir unterwegs sind, für mehr als 1 oder 2 Tage, dass dieses Kind Heimweh bekommen wird. Und da ist es dann wiederum so, ne, ich habe vorhin gesagt, wir richten uns sehr nach den Bedürfnissen unserer Kinder und das tun wir. Und gleichzeitig ist es für uns als Familie, als Gesamtfamilie keine Option zu sagen, wir können nirgendwo mehr hinfahren oder wir können nie länger als 2 Nächte von zu Hause weg sein, weil ein Kind so mit Heimweh zu tun hat. Sondern da ist es tatsächlich so, Lisa hat es anklingen lassen, da bin ich dann eher die Fraktion, Gefühle begleiten und da einen guten Raum für schaffen. Also ich habe vor gar nicht so langer Zeit wirklich jeden einzelnen Urlaubsabend eine so eine Wein-Episode begleitet von ich will nicht mehr hier sein, wann können wir endlich nach Hause und habe jeden einzelnen Abend nochmal vorgezählt, wir sind noch so und so viele Nächte hier und dann sind wir zu Hause. Jetzt im Moment ist gar niemand von uns zu Hause, das wäre gar nicht schön zu Hause, weil wir wären ja nicht da. Wir sind jetzt hier und wir machen uns das hier gut und du darfst dein Zuhause vermissen und wenn wir nach Hause kommen, ist alles noch da, dein Zimmer und deine Spielsachen und so, alles so ein bisschen erzählt. Und wir bleiben jetzt hier und wir sind jetzt hier und wir haben hier viele schöne Erlebnisse und manchmal ist es schwer, nicht zu Hause sein und das halten wir jetzt zusammen aus. So. Und das wurde dann irgendwann auch schon fast wie so ein eigenes Ritual. Und da bin ich mittlerweile tatsächlich so drauf eingestellt, dass das kommt, dass mich das auch gar nicht mehr groß anstrengt oder verunsichert, sondern ich weiß einfach, das für mich einzuordnen, dass das nicht heißt, dass das Kind den ganzen Urlaub blöd findet oder die ganze Zeit nur leidet, sondern ich weiß, das hat Spaß, das hat auch authentisch Spaß und diese Abendsituation, dieses Einschlafen müssen an einem Ort, der nicht das eigene Zuhause ist, ist schwer und es ist meine für mich jetzt angenommene Verantwortung, mein Kind da durchzubegleiten, ne, und dann daneben zu liegen, bis es eben auch an diesem Ort schlafen kann. Und das hat es noch immer geschafft und das wird es auch am nächsten Abend wieder schaffen. Und wenn ich Koffer packe für den nächsten Urlaub, weiß ich schon, das wird mich erwarten. Und das preise ich quasi ein in die Gesamterfahrung und spreche da auch mit meinem Mann vorher drüber und sage, wir müssen das und das und das miteinander sozusagen an guten Gefühlen über den Tag aufsammeln, damit ich dann diese Situation am Abend auch gut begleiten kann und unterm Strich das Gefühl habe, weißt du, das ist es wert. So. Aber das war natürlich auch ein Prozess, da hinzukommen, als dieses Kind zum ersten Mal in einem Urlaub abends sagte, und jetzt will ich nach Hause, war ich total von Kopf gestoßen und auch frustriert und auch ein bisschen eben in diesem Undankbarkeitsmodus dann so drin, im Sinne von, hallo, wir sind hier jetzt hingeflogen, wir haben hier uns unglaublich ins Zeug gelegt und jetzt willst du heim oder was? Also da war so ganz viel Unverständnis und das tut mir im Nachhinein total leid, weil ich das auch so persönlich genommen habe, als würde dieses Kind mir persönlich sagen, tja Mama, falsches Urlaubsziel ausgewählt, nächstes Mal wieder probieren, so. Und das war es aber gar nicht, sondern ich habe das einfach zu dem Zeitpunkt noch nicht so verstanden gehabt, dass es einfach so ein bisschen so Heimwehkinder halt gibt.
Ja, kleine Schleife noch. Also das war sicher ein hartes Learning, aber das ist ja eine zu erwartende, damit zu handelnde oder damit umzugehende Situation. Und die andere Situation ist halt dieses, wenn es quasi, ja, ich sag mal, plötzlicher passiert. Du hast diese ganzen Absprachen gemacht, hast mit deinem Kind ausgemacht, dieses eine Museum würde ich mir halt einfach gerne angucken und dann plötzlich kippt halt die Stimmung und das Kind will halt nicht. Das macht schon einfach alles ein bisschen enger. Das ist schon so meine Wahrnehmung, weil du halt in dieser Urlaubssituation bist und nicht so gut auskannst und nicht so viele Alternativen hast, um zu sagen, ja, was mache ich denn dann jetzt?
Ja, ja, ja,
total. Also ich finde es schon nach wie vor nicht leicht, ja. Es kommt quasi aus mehr oder minder nichts. Das Kind fühlt sich unwohl oder hat sich das anders vorgestellt. Es ist halt nun mal ein Kind. Ja. Oder es ist auch einfach ein Teenager, der sagt, boah, jetzt sitze ich hier schon seit 3 Tagen mit euch rum oder so. Hm. Und was dann tun? Also ich finde, das hat dann nochmal, das ist dann nochmal wie so ein Brennglas, weil es ja so out of the blue kommt, scheinbar.
Total. Und ich habe da keine Patentlösung für, ne? Ich denke oft an diesen Satz von Eckart von Hirschhausen, den habe ich auch schon an anderer Stelle zitiert. Glück ist Erwartungsmanagement. Da denke ich sehr oft im Urlaub dran. Und tatsächlich ist es so, dass ich oft versuche, wenn wir mit unseren Kindern irgendwas machen, relativ, ich sag mal, erwartungsfrei an bestimmte Aktivitäten oder Tage ranzugehen, wirklich mit so einer Einstellung von, mal gucken, ob es klappt. Ja, also wir sind irgendwo und ich höre, hier gibt's irgendwas, worauf ich Lust habe. Irgendein Museum, eine nette Altstadt, irgendwas. Und dann sage ich manchmal zu den Kindern oder zu meiner Familie, ich hätte Lust, dass wir das mal machen. Und wenn eine große Gegenwehr von Anfang an da ist, dann lasse ich es auch sofort wieder los, weil ich merke, also, weißt du, das sozusagen so durchzupushen und zu sagen, doch, das machen wir jetzt, aber ich bestehe darauf, das führt zu nichts Gutem. Aber manchmal gibt's das ja auch, dass dann die Kinder sagen, ja, okay, und dann ist man irgendwo und dann merkt man, ja, doch nicht so. Und ich versuche wirklich diese Skills, die ich mir in Jahren der Einschlafbegleitung angeeignet habe, in radikaler Akzeptanz, halt dann auch bei so Urlaubssachen zu vergegenwärtigen. Also, ne, wir gehen in ein Museum mit den Kindern, weil ich da Bock drauf habe. Und es geht eine halbe Stunde gut. Und dann eskaliert ein Kind. Dann versuche ich innerlich mir zu sagen, hey, aber wir hatten eine halbe Stunde in dem Museum. Das ist mehr als nix. Und jetzt gehen wir raus und suchen, was auch immer wir jetzt brauchen. Ein Park, ein Café, ein Spielplatz. Wir fahren zurück in die Ferienwohnung und machen eine Pause. Also wir spielen ein Spiel, was auch immer. Ich versuche dann, mich nicht zu versteifen. Ich versuche nicht, in dieses Selbstmitleid zu rutschen. Im Sinne von, jetzt wollte ich einmal was und ihr konntet es mir aber nicht gönnen. So, ja. Ich versuche zu sehen, dass wenn meine Kinder nicht mehr können, dass sie dann nicht mehr können. Dass es nicht was ist, was sie entscheiden, weil sie mir die Laune verderben wollen oder ne, so. Das hat nichts mit mir zu tun, das hat was mit ihnen zu tun. Und ich versuche dann immer das nicht persönlich zu nehmen und in so einen konstruktiven Modus zu kommen, im Sinne von, okay, jetzt ist gerade blöd, wie kommen wir da raus? Was würde dir jetzt gut tun? Was können wir jetzt machen? Und manchmal sind die Kinder dann ja so, dass sie auch was benennen können, ja, und sagen, mir würde es jetzt gut tun, zurück in die Ferienwohnung zu fahren, mir würde es jetzt gut tun, ans Wasser zu kommen, ich brauche was zu essen, ich brauche eine Toilette, ich brauche was auch immer. Und ganz oft ist es aber gerade bei den jüngeren Kindern auch so, dass sie gar nicht sagen können, was sie jetzt brauchen. Sie wissen nur, das, was jetzt ist, ist für sie nicht gut. Und mein Mann und ich haben uns sehr, sehr angewöhnt, da dann halt so in diese Weichheit zu gehen. Dann also nicht mit Wut zu reagieren, sondern wirklich mit so einem Mitgefühl, mit so einem dir tobendes Kind im Museum scheint es jetzt ja gerade auch nicht gut zu gehen. Das tut mir ehrlich leid. Und jetzt bringen wir dich hier raus und gucken, was wir dir Gutes tun können, dass es uns allen wieder gut tun kann. Und es führt aber manchmal auch zu Dingen, das fühlt sich nicht leicht an. Also ich war schon mal an einem Urlaubsort, wo es etwas gab, was ich gerne angeschaut hätte und was aber mit den Kindern nicht anzuschauen war. Und dann bin ich stattdessen in einem Indoor-Spielplatz gesessen, bei schönstem Wetter, im Ausland, ja, und saß da und habe meinen Kindern halt zugeschaut, wie sie halt irgendwie da rumgeturnt sind, was sie exakt so im Indoor-Spielplatz zu Hause auch hätten tun können, ja. Und dann nicht in so eine Bitterkeit zu kommen und zu sagen, na toll, und dafür, weißt du, sind wir jetzt so weit gereist, sondern dann wirklich innerlich zu sagen, hey, wir haben eine Lösung gefunden. Es gab einen schwierigen Moment und jetzt spielen die hier und bewegen die sich und wir können jetzt hier sitzen und wir können was trinken und wir können uns ein bisschen unterhalten. Es ist jetzt einfach okay. Das ist jetzt gerade das, was jetzt geht. Das war eine Lernkurve, da hinzukommen.
Aber heißt aber auch, dass du das Thema Bildung, sag ich jetzt mal im Vergleich zu deinen Urlauben, deinen Familienurlauben, so ein bisschen über Bord geschmissen hast.
Viel, viel tiefer hängen auf jeden Fall, ja.
Genau, also dass man eben so diesen Impetus, der anscheinend da war, zu sagen, ach, man fährt irgendwo hin und dann muss man sich doch was anschauen.
Das muss man doch gesehen haben, ja.
Genau, und jetzt nicht nur, also Bildung meine ich jetzt schon umfassender, also einfach sozusagen, das ist auch Italien, dass man da, keine Ahnung, auf den Markt geht oder
ja.
Jetzt nicht nur immer die Renaissance, dass man sowas halt ein Stück weit fallen lässt, ja.
Ja.
Meine Frau hat mir da neulich mal geholfen, wir waren in Krakau, haben da Bekannte besucht und da Krakau ist unglaublich vielschichtig, auch geschichtlich und so weiter. Und sie sagt aber, ja, aber weißt du, das wirkt, vieles wirkt beiläufig, wirkt es auch. Und das half mir dann so ein bisschen zu sagen, das Kind ist einmal durch diese Kirche gelaufen und die ist noch so angemalt wie vor 500 oder vor 1000 Jahren. Das ist total selten, dass es das noch so gibt. Und natürlich wollte es dann nach 2,5 Minuten wieder raus, aber trotzdem wird da irgendwo was, wird schon was hängen bleiben. Das muss jetzt nicht immer so ein, so was Lehrendes haben in Urlaub, ja.
Ja, du und ich meine, mit den großen Kindern ist es manchmal spannend, dass man dann eben merkt, wenn dann die richtige Zeit kommt und die richtige Gelegenheit, dann gehen auf einmal manche Dinge doch, weißt du? Also wir haben jahrelang uns bestimmte Museumsbesuche nicht erlaubt, weil es einfach mit den Kindern nicht wirklich ging, ohne dass es eine Quälerei für alle gewesen wäre. Und dann waren unsere Teenager vor einiger Zeit zusammen, haben sie praktisch schon eine Städtereise gemacht und eigentlich sind sie aber in die Stadt nur gefahren, weil da ein Konzert stattfand. Und wir hatten dann wirklich so die Fantasie, die sitzen wahrscheinlich einfach im Hotel, bis das Konzert losgeht, geht zum Konzert, geht wieder ins Hotel, fahren wieder nach Hause. Und dann kamen die nach Hause und sagten, wir waren in dem Museum und wir waren noch da und wir haben doch das gemacht. Ja, und wir so, genau. Was? Das habt ihr ja früher nie mit uns machen wollen. Und dann war das so, ja, dieses, aber dann war es voll cool, weißt du? Und manchmal muss man, glaube ich, einfach warten. Ich glaube, für manche Dinge, also schließen sich so Zeitfenster auf. Das gibt's ja manchmal ganz basal beim Essen, ne, dass einem bestimmte Dinge nicht schmecken oder bestimmte Geschmäcker und auf einmal bist du 43 und denkst, das schmeckt eigentlich doch ganz gut. Jetzt habe ich da irgendwie Bock drauf. So. Und
Wandern ist auch sowas, finde ich. Wandern hat auch so seine Zeit.
Genau, ja. Das ist auch was, da hatten wir neulich auch mit einem unserer Teenager uns drüber unterhalten, dass er sagte, ich will es ja kaum zugeben. Ich habe ja immer so gemeutert beim Wandern. Und jetzt finde ich es richtig cool eigentlich und habe da Bock drauf. So. Genau, das muss auch manchmal so sein. Und wenn ich so sage, wir haben unseren Kindern viele Dinge auch nicht zugemutet. Ich muss da natürlich auch so ein bisschen differenzieren. Wir haben den unterschiedlichen Kindern auch unterschiedliche Dinge zugemutet, je nachdem, wie wir es auch so eingeschätzt haben. Also ich finde, wenn ein Kind beim Wandern so ein bisschen meutert und sagt, oh, anstrengend, blöd oder so, ja, dann kann es durchaus eine gute elterliche Entscheidung sein, zu sagen, hey, wir sind jetzt hier, da vorne ist diese und jene Hütte und das machen wir jetzt so, ne? Und wenn aber ein gleich altes Kind paar hundert Meter nach dem Losgehen einen totalen Meltdown bekommt, weil es völlig überreizt und überfordert ist von der Situation und man merkt wirklich, da ist ein immenser Leidensdruck dahinter, dann finde ich es wichtig, auch sagen zu können, okay, wir drehen um. Und deswegen kann man eben auch keine Pauschalratschläge geben. Ich finde es durchaus grundsätzlich richtig, dass man Kindern im Urlaub auch manchmal was zumuten kann, wie man sich selbst manchmal auch was zumutet. Und gleichzeitig je nach, ne, Persönlichkeit, Charakter, Melodie, Sensibilität, Alter eines Kindes kann eben die Schwelle dessen, was für dieses Kind zumutbar ist, sehr niedrig sein. Und dann kann man entweder dagegen ankämpfen, weißt du, und so wie Don Quixote und die Windmühlen immer und immer wieder in den gleichen aussichtslosen Kampf ziehen, zu sagen, irgendwann wirst du es doch noch mögen. Oder man kann so ein bisschen seine Erwartungen anpassen und sagen, das ist das, was mit dir, was mit uns, mit unserer Familie im Moment gerade geht. Und dann versuchen im Kleinen sich halt wieder auch Dinge zu ermöglichen. Weißt du, also wir haben, mein Mann und ich, unsere Urlaube in den letzten Jahren sehr an den Bedürfnissen unserer Kinder orientiert und uns dann aber manchmal so kleine Fluchten quasi erlaubt. Ne? Dann waren wir mit den Kindern irgendwie unterwegs und dann sind wir am frühen Abend irgendwann zurück in die Ferienwohnung gegangen. Und dadurch, dass wir die großen Teenager ja auch dabei haben, haben wir ja auch ein bisschen Ältere dann noch im Haus. Und dann können wir durchaus mal sowas sagen wie, hey, die Kleinen dürfen jetzt im Moment was schauen, könnt ihr ein Auge auf die haben, wir gehen noch mal zu zweit für eine Stunde los oder so. Und dann gucken wir uns noch eine Kirche an oder irgendwas. Einfach nur wir zwei und kommen dann zurück und machen Abendessen oder so. Ne? Also das ist dann manchmal auch was schön ist, aber was natürlich immer ein bisschen auch nur geht, wenn man jemand hat, der dann aufpassen kann auf die jüngeren Kinder. Und wir sitzen durchaus manchmal in unseren Familienurlauben sehr zufrieden da und sagen, oh, wir freuen uns schon so drauf, irgendwann mal als so Empty Nesters, weißt du, all die Reisen und all die Sachen machen zu können, die jetzt gerade halt nicht gehen. Aber wir sagen das nicht mit so einer Bitterkeit oder, weißt genau, du, mit so einem, genau, da toll, warum sind wir jetzt nicht irgendwo Geileres so, sondern wirklich und ehrlich wertschätzend so dieses, diese Zeit dieser Familienurlaube, wo so kulturell gefühlt gar nichts passiert, die wird auch wieder enden und irgendwann werden wir darauf zurückblicken und sagen, ah ja, das waren die Strand- und Bergejahre so, ja, und dann kommen irgendwann auch wieder die Städtereisenjahre oder was. Und das hilft uns schon auch zu sagen, so ein bisschen alles zu seiner Zeit.
Ja, man kann ja letztlich auch nicht überspitzt gesagt seinen eigenen Kindern vorwerfen, dass sie einem den Urlaub versauen, den man lieber gemacht hätte, weil ich meine, ich glaube, da lohnt es sich dann schon nochmal über die eigenen, die Angst, irgendwas zu verpassen oder über halt so die eigenen Reisewünsche und Bedürfnisse nachzudenken. Das ist wahrscheinlich der Weg zu mehr Zufriedenheit im Urlaub, ja, kann ich mir gut vorstellen, ja.
Also ich würde abschließend zu Lisa einfach gerne sagen wollen, ich schreibe darüber, meine Grenze ist dein Halt. Es gibt einfach manchmal Situationen, da gibt es mehrere gute Wege und jeder Weg, den wir gehen, kann für uns der richtige sein, solange wir miteinander gut sind, wir und unser Kind. Das heißt, wenn wir im Urlaub sind und es ist schwierig, dann kann es ein valider Weg sein zu sagen, wir brechen ab. Und dann ist das nicht Scheitern und Versagen und was falsch gemacht haben, sondern das kann eine verantwortungsvolle und liebevolle Entscheidung sein zu sagen, so hat es schon mal nicht geklappt, wir fahren heim. Und exakt in derselben Situation kann es aber auch eine genauso liebevolle und gute Entscheidung sein zu sagen, wir bleiben da. Wir begleiten den Frust, wir gehen miteinander durch die Tiefs durch, wir versuchen die Hochs zu genießen und wir üben das einfach noch ein bisschen miteinander, dieses Urlaub machen. Unser Kind ist jetzt 4, das lernt jetzt gerade überhaupt erst, was das bedeutet, an einem anderen Ort zu sein und dass da alle Sachen anders sind und mit sowas wie Heimweh umzugehen. Wenn wir das jetzt miteinander schaffen und miteinander begleiten, kann das auch eine Investition sein für zukünftige Urlaube, zu sagen, weißt du noch, wie damals in Italien, wir sind dann in so einer Wohnung und dann kommen wir nach einer Woche wieder nach Hause. Ne? Also wir gehen ja oft als Erwachsene so davon aus, Urlaub ist so ein Konzept, das sich quasi selbst erschließt. Aber ja, Urlaub zu machen ist auch eine Lern- und Sozialisationserfahrung. Warum macht man das? Was passiert da? Wie fühlt sich das an, weg zu sein? Wie fühlt sich das an, wiederzukommen? Und wenn wir das als Erwachsene da auch schaffen, so einen Rahmen zu halten, im Sinne von, wir sind jetzt hier und wir gehen jetzt auch nicht vorzeitig heim, aber wir tun alles dafür, ne, dass wir das miteinander hier gut haben können. Und wenn du Pausen brauchst oder irgendwas, dann machen wir das möglich. Das kann auch eine gute Erfahrung sein. Ich weiß, dass ihr auch schon Urlaube abgebrochen habt und das ist total valide. Wir selber tatsächlich haben das noch nie gemacht, weil auch bei uns dann immer so das Gefühl gewesen wäre, weißt du, wenn ein Kind nach Hause will und das andere will bleiben und dann sagt man, nee, wir gehen jetzt heim, hat man ja auch nichts besser gemacht. Wir haben tatsächlich dann schon immer gesagt, okay, wir sind jetzt hier und wir machen das, aber eben nicht mit so einer Augen zu und durch, beißt die Zähne Zusammenhaltung, sondern schon, wie können wir es dir leichter machen? Was können wir tun, dass es für dich hier auch schön sein kann? Und ich habe das Gefühl, dass das auch ja zu gewissen Lerneffekten geführt hat, die dann auch für weitere Urlaube geholfen haben.
Mhm. Auf jeden Fall. Wenn ihr uns erzählen wollt, wie ihr am besten verreist oder nicht verreist, schreibt uns immer gerne an podcast@nora-imlau.de. Und damit kommen wir zu der Sponsorin der aktuellen Folge und es folgt etwas Werbung.
Ja, unsere heutige Folge wird unterstützt von Leonie Ries. Sie ist psychologische Beraterin sowie Kinder- und Jugendcoach und hat sich spezialisiert darauf, Familien auf ihrem Weg zu einer bewussten, bindungsorientierten Elternschaft zu begleiten. Und zwar sowohl online als auch offline. Also wenn ihr zufällig in der Ecke Stuttgart wohnt, ne, Leonie sitzt südlich von Stuttgart, dann könnt ihr euch auch mit ihr direkt und persönlich treffen. Aber alle, die nicht gerade zufällig StuttgarterInnen sind, können sich eben mit ihr auch online vernetzen. Und ihr Fokus in ihrer Coaching-Arbeit liegt darauf, euch dabei zu unterstützen, dass ihr rauskommt aus diesen alltäglichen Machtkämpfen im Alltag, aus diesen unguten Dynamiken, dass wir immer so gegen unsere Kinder gewinnen wollen bei irgendwelchen Konflikten und ihre Arbeit führt uns zu mehr Verbindung, mehr Klarheit und mehr Kooperation und zwar in beide Richtungen. Also wie kriege ich mein Kind dazu, auch seine eigene Kooperationsfähigkeit sozusagen anzuzapfen, aber wie kann ich auch meinem Kind gegenüber in eine kooperative, verbindende Haltung gelangen? Es geht also darum, alte Muster zu erkennen und zu verändern und ohne Druck, Strafen und dieses Funktionieren müssen, ne, ein Familienleben auf Augenhöhe zu finden. Leonie hat dafür jede Menge Hilfen sozusagen in ihrem Werkzeugkasten. Eine könnt ihr euch gleich sofort kostenlos runterladen und zwar hat sie auf ihrer Webseite leonie-ries.de einen kostenlosen Guide für euch zusammengestellt, der heißt Warum hört mein Kind nicht auf mich? Und da könnt ihr gleich schon mal reinlesen und auch so schauen, ist das so ein Ansatz, ne, der mir gefällt, der mich weiterbringt. Und wenn ihr dann noch darüber hinaus Begleitungsbedarf spürt, könnt ihr euch zu einem kostenfreien Erstgespräch bei Leonie anmelden, wo ihr dann klären könnt, ob ihr in einen Coaching-Prozess mit ihr einsteigen wollt.
Alle Infos von Leonie findet ihr auf leonie-ries mit einem s.de. Außerdem ist sie Podcast-Kollegin und hat auch einen Podcast, der heißt Klare Eltern, starke Kinder. Also wie du so schön sagtest, verschiedene Angebote für euch, die uns zuhören. Vielen Dank, Leonie. Und damit, liebe Nora, kommen wir dann auch schon zu unserem Postfach. Und da wollte ich dir heute mal eine Schweizer Perspektive vorlesen, die uns erreicht hat zu unserer Folge rund um den Schulanfang. Und zwar schreibt uns Bettina, liebe Nora und Oliver, danke für die spannende Folge zur Einschulung. Ich erlebe bei uns, dass Rückstellung oft nichts mit dem Entwicklungsstand des Kindes zu tun hat, sondern ganz oft mit Privilegien, wie man die Schullaufbahn optimiert. Bei uns ist Stichtag 31.07. Also wer bis dann 4 ist, kommt in den Kindergarten. Schweiz, Kindergarten ist in den meisten Kantonen 2 Jahre obligatorisch und zählt zur Schule. In gewissen Kreisen ist es sehr normal, schon aus Prinzip ihre April, Mai, Juni und Juli, teils auch Januar und März Kinder zurückstellen zu lassen. Also wo es praktisch schon nach der Geburt klar ist, dass sie die Kinder nicht mit 4 in den Kindergarten einschulen lassen wollen. Es hat hier also meist nichts mit der individuellen Entwicklung zu tun, sondern der Sorge, dass die Kinder dann zu jung sind, wenn es um Berufslehre oder Gymnasiumsübertritt geht und sie sicher gehen wollen, dass ihre Kinder schulisch die bestmöglichste Chance erhalten. Meist sind das Familien, die eh schon sehr privilegiert sind, sich zusätzliche Kurse zur Auslastung im Kindergarten leisten können, vor allem dann, wenn das Kind ja eigentlich schon schulreif wäre. Was nicht gesehen wird, ist, wie damit die Schere in der Schule noch größer wird. Es gibt immer weniger junge Kinder im Klassenjahrgang und diejenigen, die regulär jung eingeschult wurden, sind meist von eher bildungsfernen oder einkommensschwächeren Familien. Meine These ist, dass dadurch die Schule noch weniger auf diese jungen Kinder eingeht und Entwicklungsunterschiede tendenziell problematisiert werden, obwohl es in einem Klassenjahrgang ja normal wäre, dass Kinder unterschiedlich weit sind. Unsere Tochter ist ein Junikind und wurde regulär eingeschult. Sie war auch wirklich parat und hätte bei einer Rückstellung anders ausgelastet werden müssen, was wir weder finanziell noch von den eigenen Ressourcen her hätten leisten können. Kindergarten sowie das erste Schuljahr liefen super und ich hoffe sehr, dass sie später nicht benachteiligt ist, nur weil wir sie nicht zurückstellen ließen. In ihrer Klasse gibt es nur 3 Kinder in ihrem Jahrgang, die nach März Geburtstag haben. Liebe Grüße, Bettina.
Ah ja, voll spannend. Ja, das ist echt so interessant, ne, wie man so über die Ländergrenzen hinweg dann auch diese unterschiedlichen Systeme hat. Ich habe ja auch Neffen und eine Nichte in der Schweiz und das ist dann so ein ganz eigenes Ding, dass praktisch die Schulpflicht dann schon mit dem mit dem Kindergarten, mit diesen 2 Jahren Kindergarten vor der Schule beginnt und da dann auch wirklich viel mehr schon sozusagen schulisches Arbeiten, so spielerisch, aber trotzdem eben schon im Kindergarten gemacht wird. Ein bisschen wie wir das auch in England erlebt haben, als da unser Kind mit 4 in die Vorschule kam. Und ich kann mir das total vorstellen, dass das natürlich eine krasse Diskrepanz dann macht, wenn man sagt, es ist quasi Kindergartenpflicht ab 4 und dann schleichen sich da so ganz viele Leute drumherum und sagen, nee, unser Kind soll lieber schon 5 sein und dann hast du die gerade 4 geworden und die gut 5-Jährigen und die sollen dann aber die gleichen Anforderungen erfüllen, dann macht das natürlich sehr, sehr große Heterogenität in so einem Klassenzimmer und kann dann schnell so das Gefühl befördern, Da wollen dann sozusagen Einzelne, ne, für ihre Kinder so die Chancen auf die besten Noten erhöhen, indem sie einfach sagen, mein Kind ist einfach immer schon ein Jahr älter als alle anderen und kann dann schon Sachen besser und ist schon mehr gefördert worden, nochmal privat. Das ist tatsächlich ein Aspekt, der mir jetzt in Deutschland in Bezug auf Rückstellung noch nicht so systematisch begegnet ist. Also die Eltern, mit denen ich gesprochen habe, die ihre Kinder haben zurückstellen lassen oder die auch bei ihren Kann-Kindern entschieden haben, ein Jahr Kindergarten tut meinem Kind noch gut. Da hatte ich immer das Gefühl, da gab es wirklich individuelle Gründe im Sinne von, die haben ihr Kind angeguckt und gesagt, wir haben den Eindruck, ne, von seiner Entwicklung, so und so ist es. Aber ich finde es total interessant, das so zu hören. Und tatsächlich kann ich auch verstehen, dass das auch sich ungerecht anfühlen kann, wenn man dann quasi sein Kind fast als einziges so regulär in den Kindergarten gibt und dann das Gefühl hat, möglicherweise könnte ihm das irgendwann vor die Füße fallen, weil es einfach noch ein Jahr jünger ist als die anderen Kinder im eigenen Schuljahrgang.
Ich fand es total spannend auch, dass es einen rausführt aus der deutschen Perspektive, die eben stark so zwischen Muss- und Kann-Kindern changiert, wobei ich da schon auch war, na, je mehr das Menschen, die sich damit mehr beschäftigen oder wie sie es eben schreibt, privilegierter damit letztlich sind als andere, schon ziemlich genau gucken, ob sie jetzt ein Kind einschulen oder nicht. Denen stehen halt eher die Möglichkeiten offen, sich da entsprechend irgendwie zu engagieren. Während hier mit diesem Beispiel mit den jüngeren Kindern in der Schweiz, weil sie schreibt ja, dass, was diese Klasse betrifft, ja quasi fast jeder gemacht hat. Total spannend. Also das, vielen Dank einfach nur auch für diese Perspektive, weil wir wollen ja hier jetzt auch nicht die rein deutsche Perspektive immer nur haben. Und insofern, ich finde es immer schön, wenn uns HörerInnen schreiben, weißt du, wie auch neulich bei der Social-Media-Folge und dann jemand aus Australien schrieb und sagte, bei uns ist das jetzt übrigens so oder so. Also das macht es immer noch mal für alle viel bereichern, da mal über den Tellerrand zu gucken. Ja,
genau.
Ja, okay, vielen Dank. Dann würde ich sagen, das war's schon wieder und wieder bis zum nächsten Mal.
Genau, und denkt immer dran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.